Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. Wir sind wieder zurück und es geht in die dritte Runde. Wir sprechen über Rollenspiele. Ich und mein Mann haben uns in den letzten zwei Folgen über Rollenspiel unterhalten, und zwar über das Tischrollenspiel und das gemeinsame Erleben von Geschichten, über den Kommunikationsaspekt, das Beschreiben, die mentale Flexibilität, sich in andere hineinzudenken oder auch in einer Situation neue Lösungen zu denken. Und heute wollen wir ein bisschen beleuchten, wie wir beide eigentlich zu diesem Hobby gefunden haben. Mats, wie war es bei dir?
Bei mir war es so, dass ich nach Rollenspiel gesucht habe, ohne zu wissen, dass es das gibt. Ich war damals relativ frisch befreundet mit Claudia. Ich war nur an Wochenenden zu Hause, sie auch wohnte, und habe dann üblicherweise bei ihr abgehangen. Wir teilten uns vor allen Dingen zwei Hobbys. Das eine war, wir waren beide begeisterte Herr-der-Ringe-Fans, sind es immer noch. Und das andere, wir spielten gerne. Claudia hatte Spiele, die ich vorher nicht kannte, die ich auch sehr interessant fand. Und dann haben wir häufig gespielt. Und teilweise sind wir dann in Rollen aus dem Herr-der-Ringe-Roman geschlüpft und haben uns in diesen Rollen miteinander unterhalten.
Aha.
Und wir hatten irgendwann das Gefühl, es muss doch eine Art Spiel geben, die diese beiden Sachen miteinander verbindet. Irgendeine Art von Fantasy-Spiel. Und da war uns aufgefallen, das war, ist jetzt schon ein bisschen her, 1984, in Buchläden war uns aufgefallen, dass dort ja so Spieleschachteln zum Verkauf standen. Wir wussten nicht, was das ist, und wir waren im höchsten Maße misstrauisch, dass das wahrscheinlich irgendein Schund ist und wir uns ärgern, wenn wir Geld dafür ausgeben. Das war dann im Januar 1985, als wir uns schließlich entschlossen hatten, wir legen mal Geld zusammen und kaufen uns gemeinsam eins von diesen Spielen. Das eine, das hieß Dungeons and Dragons, und das andere hieß Das schwarze Auge. Dungeons and Dragons sollte 30 D-Mark kosten und Das schwarze Auge war schon für 20 D-Mark zu haben. Und da wir sowieso davon ausgegangen sind, dass es herausgeschmissenes Geld ist, haben wir uns das Billigere geholt. Dann haben wir es ausgepackt, hatten ein Solo-Abenteuer, was dort drin beschrieben war, durchgespielt. Und dann hat Claudia sich das Regelheft durchgelesen, war dann irgendwann am Stöhnen, wie viel und wie kompliziert das ist. Aus heutiger Sicht ist das lächerlich einfach gewesen. Ja. Aber wir hatten halt keinerlei Rollenspielerfahrung. Mein Tipp für jeden, der mit Rollenspiel anfangen will, sucht euch Leute, die gibt es in jeder Stadt. Es gibt häufig Vereine, sucht euch jemanden, der
das gemacht hat,
ja, der ein Rollenspiel-Abenteuer als Spielleiter anbietet.
Ja.
Das kann auch auf Messen oder Spieletreffs sein. Solche Sachen werden in Bonn beispielsweise auf der FeenCon angeboten, einmal im Jahr. Und es gibt ein monatliches Treffen im Haus der Jugend in Bonn an jedem zweiten Sonntag im Monat, da kann man das kostenlos ausprobieren. Wir waren aber damals noch ganz am Anfang des Rollenspiels in Deutschland. Und so hat halt Claudia sich an dem Tag die Regeln reingepfiffen und irgendwann klingelte es bei ihr und zwei gemeinsame Freunde von uns standen vor der Tür. Die haben wir dann gefragt: Wir haben ein neues Spiel gekauft, habt ihr Lust, das mit auszuprobieren? An demselben Tag, an dem wir uns das Spiel gekauft haben, hatten wir dann also auch schon das erste Rollenspiel gemacht, das Einführungsgruppenabenteuer. Claudia hat Spielleitung gemacht und wir drei Jungs haben jeder uns einen Charakter ausgewürfelt. Das ging damals sehr schnell. 5-mal würfeln und den Charakterbogen ausfüllen. Und dann ging's los. Und es hat uns allen Spaß gemacht. Und dann haben wir uns sehr schnell die einzigen damals veröffentlichten Abenteuer oder Szenarien für das Schwarze Auge gekauft, haben die untereinander aufgeteilt und dann haben wir abwechselnd Spielleitung gemacht, sodass wir also innerhalb kürzester Zeit sowohl wussten, wie Spielleitung funktioniert, als auch wie das Spielen eines Charakters funktioniert. Ja, und dann haben wir teilweise uns um 18 Uhr getroffen und sind um 6 Uhr früh wieder auseinandergegangen.
Ja, durch zechte Nächte. Ja, bei mir kann ich mich gar nicht daran erinnern, wie ich ans Rollenspiel gekommen bin. Meine Erinnerung startet damit, dass ich mit Schulfreunden unser erstes Abenteuer bestanden hatte. Eine viel intensivere Erinnerung habe ich allerdings daran, dass ich mit diesen Freunden auf eine Klassenfahrt gefahren bin. Und während die anderen, üblicherweise, wir waren alle Teenager, Party gemacht haben, irgendwelchen Unsinn getrieben haben, Alkohol konsumiert haben, was auch immer, saßen wir zu viert in einem der Räume und haben weiter an unserem Abenteuer gespielt. Und das hat unsere Lehrer sehr misstrauisch gemacht. Was machen diese vier, die sich sondern sich immer ab, sitzen da rum? Und einer unserer Lehrer, der meinte, er müsste da mal dabei sein, um zu gucken, was wir denn da so Unheimliches treiben. Und er hat sich dazugesetzt und hat uns zugehört. Und er war so fasziniert davon, dass er gefragt hat, ob wir ihm erlauben würden, auch mal mitzuspielen. Und er hat sich dann Telemark erschaffen, einen Krieger. Und hat tatsächlich dann auf der Zugfahrt, auf der Rückfahrt, genau mitgespielt. Und das zeigt eigentlich die Faszination, die passiert, wenn man sich das einfach mal drauf einlässt. Ich weiß nicht, ob er später weitergespielt hat, also mit uns nicht. Aber diese Erinnerung, dass dieser Lehrer so beeindruckt war von diesem gemeinschaftlichen Erleben eines Abenteuers, dass er sich selbst einen Helden geschaffen hat und mit uns in das Abenteuer gezogen ist, das ist das, was ich auch immer wieder erlebt habe. Diese Faszination. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu spielen, weil andere Sachen waren wichtiger und wir kamen nicht mehr dazu. Als ich dann angefangen habe zu studieren, stand ich in Trier an der Bushaltestelle und ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich weiß nur, dass ich laut vor mich hin sagte, das ist ja wie im Schwarzen Auge. Und jemand anderes, eine wildfremde Person, drehte sich um und sagt, spielst du? Ich suche noch eine Gruppe. Und auf die Art und Weise war ich dann im Rollenspiel wieder drin. Und habe die ganze Spielzeit, die ganze Studienzeit immer wieder Abenteuer erlebt. Und über dieses Spielsystem, das Schwarze Auge, haben wir uns ja dann kennengelernt auf einem tatsächlich Live-Treffen von solchen Rollenspielern. Diese Art von Freude am Spielen, am gemeinsamen Erleben von Geschichten ist nicht eben nur eine deutsche Sache, sondern es gibt die über die ganze Welt verteilt. Und jetzt das letzte Mal, als wir eben in Australien waren, das war der Augenöffner, dass es wirklich auf der ganzen Welt ist, weil weiter als Australien waren wir noch nicht, aber als wir da in diesen Spieleladen kamen, und die Geschichte lasse ich dich jetzt erzählen, das war wirklich cool.
Ja, wir sind in Brisbane gezielt in einen Spieleladen reingegangen und ich habe dann einfach mal was ausprobiert. Ich bin zu einem Verkäufer gegangen, habe gesagt, wir sind zwei Rollenspieler aus Deutschland. Und
natürlich haben wir es auf Englisch gesagt.
Ja. Und dann habe ich mal die Reaktion abgewartet. Und die Reaktion war, da sage ich mal gerade meinem Kollegen Bescheid, der für Rollenspiel zuständig ist. Dieser Kollege kam, der war weniger als halb so alt wie wir.
Ja.
Und ich habe angefangen, mich mit ihm über Rollenspiel zu unterhalten. Er war völlig begeistert, dass da ein Rollenspielpärchen aus Deutschland vor ihm stand. Beziehungsweise die eine Hälfte, Bärbel, hat sich erstmal im Spielladen umgeguckt und geschaut, was für Spiele haben die hier, wie unterscheidet sich das Sortiment von dem, was wir in Deutschland haben. Da gab es große Überschneidungen.
Es gab für mich ganz viele Brettspiele, die ich entdeckt habe, freudig dann später auch dem Mats gezeigt habe. Oh, das haben die hier auch.
Ja, aber irgendwann kamen sie dann auch dazu und wir haben uns dann zu dritt weiter über Rollenspiele unterhalten, ungefähr eine Stunde lang insgesamt. Ja. Zwischendrin musste er immer mal wieder Kunden bedienen, aber die meiste Zeit standen wir da und haben uns ausgetauscht, was für Rollenspielsysteme wir kennen, was für Rollenspielsysteme in Deutschland üblich sind, was international gespielt wird. Und er hat erzählt, dass er vor allen Dingen skandinavische Szenarien mag, skandinavische Mythen und Rollenspiele, die das beinhalten. Es lief letztlich darauf hinaus, dass er uns eingeladen hat, ein Rollenspiel für uns zu leiten, am Abend, bevor wir aus Brisbane wieder abgeflogen sind. Das hat er in seiner Freizeit gemacht. Wir waren dann in dem Spielladen, aber eben in seiner Freizeit, und er hatte noch einen Freund mitgebracht, sodass wir dann...
Drei Spieler, eine Spielleitung.
Genau. Er hat uns ein neues Spielsystem beigebracht, was er etwas vereinfacht hat, damit das in der Zeit auch alles schaffbar ist. Und wir haben ein gemeinsames Fantasy-Setting bestanden. Das war sehr spannend, es war sehr lustig, wir haben sehr viel gelacht an dem Abend und wir stehen immer noch gelegentlich im Kontakt mit ihm über E-Mail.
Ja. Aber das Faszinierende war tatsächlich, dass es auch, gut, wir haben natürlich jetzt auch Englisch sprechen können, länderübergreifend diese Faszination gibt, gemeinsam Geschichten zu erleben und auch mit ganz Wildfremden funktioniert. Und das hat mich daran erinnert, dass wir auch wiederum bei einem Treffen waren von dieser Angebot, von dem du gerade gesprochen hast, im Haus der Jugend.
Der war nicht im Haus der Jugend.
Aber diejenigen, die sich dort zum Stammtisch treffen, organisieren das Treffen sonntags.
Genau.
Und wir waren da hingekommen, um einfach mal so ein bisschen zu schnuppern, wer sind so die Personen, wer macht das da eigentlich. Und auch da hat sich wieder gezeigt, es gibt eben, wenn man sie nicht kennt, trotzdem Personen, die gleiche Faszination treibt. Das ist wahrscheinlich bei jedem Hobby so, wenn man gerne Golf spielt, geht man im Golfclub und findet man Leute, die gerne Golf spielen. Aber für uns ist es tatsächlich eben dieses gemeinschaftliche Geschichten erzählen und auch das Austauschen über diese Geschichten, über die Erfahrungen, die man gemacht hat mit Spielern, mit Abenteuern oder mit Systemen. Und das finde ich einfach faszinierend. Ich finde es immer wieder faszinierend, das zu erleben. Bei solchen Spieletreffen, also du hast ja beschrieben, man kann auch auf zum Beispiel den Fädencon gehen. Es gibt das auch online, dass man sich irgendwo anmelden kann und dann hingehen kann. Auf der Spielemesse in Essen hat es auch Rollenspielrunden gegeben, mindestens früher. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist.
Das ist, glaube ich, zunehmend schwierig. Ganz einfach, weil die...
keinen Platz mehr haben, ne?
Doch, es wird immer noch gemacht. Vielleicht finde ich es auch nur schwierig, weil ich schwerhörig bin.
Okay,
es ist einfach der Geräuschpegel, der das grenzwertig macht. Ich habe auf einem Stand allerdings gesehen, da hatten die so kleine Nischen.
Ja.
Vielleicht ist es da etwas eher
die
möglich.
Die Umgebungsgeräusche leiser, ja. Und dann kann man es besser machen. Denn dadurch, dass man sich unterhält und dass es entsprechend etwas ist, wo man auch mal laut lacht oder entsprechend sich gegenseitig viel erzählt, ist es natürlich wichtig, dass man sich auch verstehen kann. Und wenn das in einem Raum ist, in dem ganz viel Lärm ist durch andere Leute, dann ist es schwierig, sich zu konzentrieren.
Und Rollenspiel besteht nun mal hauptsächlich aus Reden, aus miteinander kommunizieren. Wenn diese Kommunikation schwierig wird und das dann nach kurzem anstrengend wird, zuzuhören, so zuzuhören, dass man eben auch versteht, dann ist das nicht so der geeignete Rahmen. Früher, vor 10 Jahren vielleicht, da hatte das Rollenspiel auf der Essener Spielemesse auch noch einen größeren Anteil eingenommen. Da gibt es andere Veranstaltungen, die besser geeignet sind, insbesondere wenn sich die Spielrunden in kleinere Räume zurückziehen können, sodass eben genau diese Geräuschkulisse, die stört, nicht da ist.
Wenn du zurückguckst auf die vielen Jahre, die du Rollenspiel machst, was sind deine schönsten Erinnerungen und gibt es auch etwas, wo du sagst, das ist total schrottig gelaufen?
Das ist wieder so eine Frage, da muss ich erstmal ein paar Tage drüber nachdenken.
Bei mir fällt da sofort was ein. Ich kann mich erinnern, dass ich in Trier versucht habe, einmal eine Midgard-Runde zu spielen. Und es stellte sich relativ schnell heraus, dass ich und diese anderen Spieler nicht zusammenpassten, weil die behandelten ihre Charaktere wie eine Spielfigur. Also wenn es darum ging, zum Beispiel ein Schloss zu öffnen, dann haben die gefragt, wer hat denn einen guten Wert im Schlösserknacken? Das konnte ich überhaupt nicht, weil ich... Für mich bricht das die Illusion. Wenn ich in einer Heldengruppe bin, dann weiß ich ja nicht automatisch, was der für einen Wert hat. Das könnte ja auch jemand sagen, der sagt, ich bin total gut im Schlösserknacken. Auf dem Wert steht vielleicht sogar ein Negativwert und er kann das gar nicht. Aber er behauptet es eben. Und das macht für mich die Spannung aus, weil ich nicht alles über die Person weiß.
Ja, die Immersion, die ist dann... Futsch. Das erinnert mich tatsächlich auch an eine Situation. Ich glaube, ich war mit Claudia zusammen auf der Suche nach einer neuen Spielrunde. Und dann hatten wir in Köln mal so eine WG besucht, wo ja ein paar Leute waren, die tendenziell eher jünger waren als wir. Und zwei von denen haben dann, während wir Rollenspiel gemacht haben, parallel Computer gespielt.
Oh je.
Da waren wir dann auch ganz schnell wieder raus. Oder sagen wir mal, wir sind dann nie wieder dorthin gegangen.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe die schönsten Erinnerungen an Abenteuer oder Abenteuerrunden, wo tatsächlich diejenigen, die zusammenkamen, dieses Eintauchen in den eigenen Charakter, dieses Darstellen der eigenen Person genutzt haben, um tatsächlich gemeinschaftlich ein Abenteuer zu erleben. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Erinnerungen, die ich habe. Es gibt unangenehme Erinnerungen dann oder dort, wo eine Person ganz gezielt sich so verhalten hat, dass es schwierig wurde für die Gruppe, mit ihr weiterzuarbeiten. Ob das ein bewusstes Ausnutzen von irgendwelchen Grauzonen war oder das ganz bewusst sich dagegen stellen, was die Gruppe eigentlich als Ziel hat. Das habe ich sowohl erlebt, wo ich gemeistert habe, als auch, wo ich als Spieler mit dabei war Und das waren die schwierigsten Situationen. Auch hier ist der Bruch dann eben, ich setze mich in meinen Charakter rein und erlebe den anderen Charakter. Und dieser andere Charakter ist auf Krawall gebürstet und versucht irgendwelche Störmanöver. Und da kommt jetzt wieder etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir bislang in den drei Folgen gar nicht besprochen haben. Die Trennung zwischen dem, was die Heldenperspektive und das Heldenwissen ist, und die Trennung zwischen dem, was ich als Spieler weiß.
Ja.
Und eine der Sachen, die meine Eltern mich immer gefragt haben, als ich angefangen habe, Rollenspiel zu machen, ist, wie kannst du noch die Realität von dem Spiel unterscheiden? Und ich habe immer gefragt, wie sie diesen Gedanken oder diese Sorge tragen konnten. Weil natürlich weiß ich sitze an einem Tisch, ich habe Würfel, ich habe einen Helden, ich weiß, dass ich nicht in einem Fantasy-Welt bin. Aber offensichtlich ist das, wenn man dann über Rollenspiel erzählt, und uns ist, ich erinnere mich an eine Geschichte, da saßen wir im Bus und haben uns auf der Fahrt zu dem Rollenspielort, also wo wir uns treffen wollten, bei einem der Mitspieler, unterhalten über das, woran wir uns erinnern, was in der letzten Spielsession passiert ist. Und wir haben natürlich aus unserer Perspektive gesprochen. Das Interessante war, dass die Leute in dem Bus immer weiter nach vorne rückten. Also wir saßen ganz hinten und irgendwie standen die alle auf und gingen weg. Ich weiß nicht warum. Aber es fiel uns erst später auf, dass sie nicht ausgestiegen waren, sondern sich nach vorne gesetzt hatten, also etwas weiter von uns weg. Weil wir eben uns sehr, sehr grafisch über das unterhalten hatten, was da passiert war. Aber für mich ist es immer eine tolle Sache zu sehen, ich kann als Spieler wissen, der eine ist eine Elfe, der andere ist ein Krieger, der dritte ist ein Dieb. Aber mein Held weiß das nicht notwendigerweise. Gut, bei der Elfe kann ich das vielleicht an den spitzen Ohren sehen. Und beim Krieger vielleicht an der Rüstung, aber ob derjenige ein Dieb ist oder ob der einfach nur ein Schreiberling ist, das weiß ich ja gar nicht.
Ja, das weißt du als Spielerin. Und dieses genau. Unterscheiden können, das ist auch sehr hilfreich, um ein schönes Rollenspielerlebnis zu haben. Wenn es nicht getrennt wird, dann macht es das Rollenspiel für die anderen, insbesondere für die Spielleitung, zum Teil sehr schwer. Aber es bietet halt viel mehr Freiheiten auch, Dinge für die Spieler zu verraten. Na, wenn ich als Spielleiter weiß, ihr könnt das trennen, ja. Eure Spielfigur weiß das nicht, dann kann ich euch halt auch sagen, oder als Spieler kann ich dann den anderen sagen, ich bin eigentlich ein Kronprinz, der aber vor dem bösen Onkel geflohen ist, der sich den Thron unter den Nagel gerissen hat. Nein, Prinz Elflich war wieder eine andere Sache. Da war aber auch die Trennung zwischen Spielerwissen und Charakterwissen enorm wichtig. Du hattest vorhin mal das Beispiel gebracht, dass jemand von sich behauptet, er könnte Schlösser knacken, obwohl er darin völlig schlecht ist. Dieser Charakter Prinz Elflich, der war von mir nach diesem Prinzip konzipiert. Er hat sich ständig überschätzt. Er war der Überzeugung, dass er aufgrund seines Standes bestimmte Dinge einfach können muss. Mhm. Und hat sich deswegen auch für irgendetwas bereit erklärt, was er eigentlich überhaupt nicht konnte oder was ihn in Gefahr gebracht hat. Aber er hat es mit der Überzeugung gemacht, dass er ein Held ist, dass er heldenhaft handeln muss, dass es ihm schon gelingen wird, dass die Götter auf seiner Seite sind. Und so hatte ich sehr viel Spaß daran, diese Figur zu spielen. Es ist bei solchen Charakteren immer eine Gefahr, dass man wiederum die Runde sprengt, wenn man das ins Extrem treibt. Aber ich hatte diesen Charakter so konzipiert, dass er eigentlich recht pflegeleicht war. Sowohl für den Spielleiter, der ihn sehr leicht ins Abenteuer bringen konnte, indem er ihn davon überzeugt, das Richtige zu tun, wenn er eine Aufgabe annimmt. Und er war auch pflegeleicht gegenüber anderen Spielcharakteren, weil ich ihn so naiv konzipiert habe, dass er sich gar nicht vorstellen konnte, dass jemand, der mit ihm zusammen auf Abenteuer zieht, etwas anderes als ein edler Charakter ist.
Ja, genau. Also dieses Trennen zwischen Spieler und Heldenwissen, du hast vorhin gesagt, das kann es sehr schwierig machen, wenn die Leute das nicht tun. Es setzt aber auch wieder voraus, dass ich mir bewusst mache, was meine Rolle in dem Charakter ist und was meine Rolle als Spieler ist.
Ich muss mich in den Charakter hineinversetzen können, um die Trennung zwischen Spieler und Charakterwissen zu haben.
Ja, genau. Das ist genau das Spannende, was passiert im Rollenspiel. Ich musste jetzt natürlich, als du diese Geschichte erzählt hast, an was ganz anderes denken, was mit dem Rollenspiel verknüpft ist und unser Hobby noch um eins erweitert hat, als wir über The Dead Gentleman gestolpert sind und deren filmische Umsetzung von Rollenspielrunden, The Gamers, die wunderbar persiflieren, was verschiedene Spielertypen es gibt und natürlich auch verschiedene Charakterklassen. Aber dieser Schnitt von der Spielrunde, von den Leuten in die Geschichte selber, hilft einem zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und da gibt es ja diese Crossover-Geschichte, wo sie an einen Fluss kommen und sie alle dort stehen und der Meister dann sagt, habt ihr nicht etwas vergessen? Wie zum Beispiel deine Todesangst vor Wasser. Sie dann versuchen mit diesem Problem, was ihnen plötzlich klar wird, eine Lösung zu finden. Und genau das ist das, dieses Spieler- und Heldenwissen ins Visuelle getrieben. Das macht sehr viel Spaß, das zu gucken. Insbesondere, wenn man Rollenspieler ist und sich da reinversetzen kann, wie das ist, wenn man am Tisch sitzt und sich dann vorstellt, man steht an einem Fluss.
Der Film kann übrigens auf YouTube angeguckt werden. Der ist dort verfügbar unter Dead Gentleman Productions.
Ich glaube, ich kann ihn einfach im Blog verlinken.
Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Es ist eine absolute Billigproduktion von Filmstudenten
damals
gemacht,
noch,
die keinerlei Budget hatten für ihren Film. Er ist für Leute, die schon mal mit Rollenspielern im Spiel zu tun hatten und diese verschiedenen Rollenspielertypen kennen, in höchstem Maße witzig.
Ich glaube, für Leute, die keine Erfahrung mit dem Rollenspiel haben, ist der Film immer noch witzig aufgrund dieses Veränderten. Aber wenn man dann Rollenspiel erlebt, erlebt man eben den Regelfuchser, denjenigen, der immer Glück hat beim Würfeln, egal wie schlecht sein Charakter ist.
Denjenigen, der immer Pech hat beim Würfeln, auch wenn sein Charakter
so
riesenhohe Werte hat.
Und derjenige, der immer was anderes zu tun hat und immer nur mal kurz dabei ist.
Ja.
Und der dann als NPC weitergeführt wird. Ach ja. Das sind auch wiederum schöne Erinnerungen, die man miteinander teilen kann. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Ich hoffe, unsere 3 Folgen zum Rollenspiel haben dir Lust gemacht, es einmal auszuprobieren. Wir können dir auf jeden Fall dafür nur Mut machen. Vielen Dank, dass du uns so geduldig zugehört hast. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Das können andere besser. Wozu tun, was ein anderer besser kann? Sag ich mir oft und lass es dann sein.